Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Willkommen zur Gemeinde Christi, zum Gottesdienst. An alle, die zu Hause sind, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste, auch guten Morgen. Guten Morgen an all die, die im Schlafanzug auf dem Sofa sitzen, mit der Kaffeetasse im Bett liegen. Willkommen zur Predigt mit dem Titel Durchblick. Durchblick werden wir nötig haben in diesen Zeiten, und zwar einen geistlichen Durchblick. Aber ich möchte euch begrüßen mit den Worten von Paulus. Wenn du eine Bibel zur Hand hast, dann darfst du aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 1, 3. An die Gemeinden Gottes in Korinth, beziehungsweise jetzt in Berlin. An die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Damit möchte ich euch begrüßen und ganz besonders die begrüßen, die besonders viel Leid ertragen müssen in dieser Zeit. Ich würde euch gern begrüßen mit Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Wenn du also jemand bist, der sagt, die Zeit ist für mich eine besondere Leidenszeit, dann Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Gott wird dich trösten, und Miriam hat gerade vorgelesen, was Gemeinde bedeutet. Wir haben alles gemeinsam. Wir werden es auffangen, so wie die erste Gemeinde das auch getan hat. Das ist nun mal ein Markenzeichen der christlichen Gemeinde. Das Ziel von der Predigt wird sein, Sprüche Kapitel 18, Vers 10. Sprüche Kapitel 18, Vers 10. Ich lese den Vers vor, damit wir schon mal die Richtung verstehen, in die es gehen wird. In Sprüche 18, Vers 10 steht, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Das werden wir mit der Predigt machen. Wir werden diesen Namen des Herrn, der eine feste Burg ist, werden ihn anschauen, wir werden ihn anbeten, wir werden dorthin gehen und beschirmt werden. Das ist der Sinn der Predigt heute. In Apostelgeschichte 4, noch als Einleitung, um welchen Namen geht es denn? Apostelgeschichte 4, ab Vers 11 bis 13. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von das hat Petrus gesagt vor dem Hohen Rat, so viel Freimut, der Name, um den es geht, und kein anderer Name ist unter dem Himmel, durch den wir selig werden, als dieser Name, Jesus. Und dahin werden wir uns heute wenden. Deshalb das Thema Durchblick, und da meine ich eher einen geistlichen Durchblick, den wir, glaube ich, in dieser Zeit nötig haben. Je schneller sich die Welt dreht und auf dem Kopf steht, desto mehr Durchblick ist nötig. Und deshalb mein erster Punkt, Durchblick, durch hinschauen. Wohin schauen? Hebräer Kapitel 12, ihr dürft aufschlagen. Hebräer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Durchblick, durch hinschauen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Wie laufen wir unser Leben? Wie laufen wir als Christen? Wie bringen sie wir zu Ende? Hier steht's, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Indem wir hinschauen, laufen wir unseren Lauf zu Ende. Und es macht was mit unserer Seele auch, wenn ihr mal den Vers 3 noch lest mit mir zusammen. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in euren Seelen und in euren Seelen ermattet. Das ist die Antwort, was es macht mit unserer Seele, wenn wir hinschauen, hinschauen auf Jesus. Es macht überhaupt was mit unserer Seele, wenn wir irgendwo anders auch hinschauen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Wir schauen dorthin, das ist dann, was uns leitet. Wenn wir auf Jesus schauen, dann leitet er uns. Und es macht etwas mit unserer Seele. Es macht genau das, was in Vers 3 steht. Unsere Seele ermüdet nicht und ermattet nicht. Ich möchte mal ein Beispiel lesen von jemandem, der am Kreuz stand, sich das Ganze angeguckt hat. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Markus Kapitel 15. Da steht dieser Hauptmann am Kreuz, war verantwortlich für die Kreuzigung, das Kreuz, und er steht da unten. Und er hat das Ganze beobachtet, hat sich das angeguckt, hat genau hingeschaut, hat gehört, was Jesus am Kreuz noch alles von sich gibt. Sätze wie, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann steht er da unten als Hauptmann, verantwortlich für 100 Soldaten. Verantwortlich für die Organisation der Kreuzigung. Und dann steht in Markus Kapitel 15, Vers 39. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Schaut mal, was das mit ihm gemacht hat, dass er hingeschaut hat, an das Kreuz, aufgeschaut hat zu Jesus. Was hat das mit seiner Seele gemacht? Er glaubte. Er sagt, dieser Mensch, dieser Name, dieser Mensch, der ist Gottes Sohn. Das war für ihn unmissverständnisklar geworden durch den Blick auf Jesus. So, mein erster Punkt war, durch Blick, durch Hinschauen, Aufschauen, Hinschauen zu Jesus. Ich habe nachgeguckt, was das Griechisch bedeutet. Das bedeutet Wegschauen von etwas, damit du hinschauen kannst auf das andere, was dir wichtig ist. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit ganz wichtig. Du musst ganz bewusst wegschauen von etwas und dann hinschauen zu dem, was dir wichtig ist. Und das ist nun mal Jesus. Das sind bewusste Entscheidungen. Wo schauen wir hin? Durch Blick, durch Hinschauen. Mein zweiter Punkt ist, durch Blick, durch Dahinterschauen. Wenn du ein Gast bist, dann wird dein Glaube jetzt sehr gedehnt, wenn wir schauen mal in eine Welt hinein, die wir normalerweise nicht sehr selten erwähnt. Und das ist die Welt, wenn wir beten, was geschieht in der geistlichen, nicht sichtbaren Welt. Ein paar Einblicke gibt es tatsächlich, wenige. Aber in Daniel Kapitel 9, das würde ich gerne mit euch lesen. Daniel Kapitel 9, ab Vers 18. Es geht um Gebet jetzt, um Gebet und die Wirkung des Gebets. Hier betet der Daniel, neige dein Ohr, mein Gott, höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertraue nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Eine Stadt in Trümmern, was macht er? Sie liegen vor Gott und vertrauen auf ihn und auf seine Gerechtigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf. Klingt ein bisschen verzweifelt. Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann, Gabriel, ein Engel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu helfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir es kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Vers 23. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort an den Engel. Darüber habe ich nachgedacht. Das bedeutet, dass wenn ich bete, dann schicke ich Engel los. So wie hier. Ich bete, Engel werden losgeschickt. Und dann kommt er vorbei. Denn als du anfängst, liebe Geschwister, wenn du anfängst zu beten, dann wird etwas in dieser Welt in Bewegung gesetzt. Gottes, ich nenne es mal, angeordnete Wirkung. Ob wir das verstehen oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir glauben, es wird was in Bewegung gesetzt durch das Gebet. Ob wir es gleich sehen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Es wird etwas in Bewegung gesetzt. Als du anfängst zu beten, erging ein Wort. Wenn du anfängst zu beten, dann wird ein Wort weitergeschickt an zum Beispiel hier an den Engel Gabriel, der dann sich aufmacht. Gott hat etwas vor mit diesen Gebeten, wenn er sie hört. Wenn du jetzt Gast bist und das ist für dich völlig fremd, dann will ich dir nur sagen, fang einfach an zu beten. Ich muss dich nicht überzeugen, das wird mein Gott machen. Fang an und dann schau mal, was passiert. Wir sprechen von einem Gott, der noch da ist, der lebendig ist und der Gebete wahrnimmt. Fang an, so wie der Daniel angefangen hat zu beten und dann schau, was passiert. Das ist ein erster Schritt, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Durchblick durch dahinter schauen, muss ich kurz was zeigen. Das ist eine Arganuss. Die habe ich aus Marokko mitgebracht. Die hat mir jemand in die Hand gedrückt, dann habe ich sie in die Hosentasche gemacht. Jetzt habe ich diese Nuss mit nach Hause genommen, habe sie zuerst eingelegt in Wasser, nichts passiert. Dann dachte ich, rein damit in die Erde. Und jetzt habe ich fast 6 Wochen gewartet. Vor knapp 6 Wochen, was sehe ich? Jetzt sprießt sie. So, der Same ausgesät vor 6 Wochen. Und jetzt diese Nuss, dieses kostbare Öl, das weiße Gold Marokkos in meinem Wohnzimmer, jetzt wächst es. Stell dir vor, beim Gebet, das gesprochene Wort, du schickst es raus sozusagen. Jetzt ist es draußen. Und dann, ja, 6 Wochen später, guck mal, wächst etwas. Das finde ich, das hat mich richtig begeistert. Ich habe einen Argan-Nussbaum bei mir jetzt zu Hause. Das weiße Gold Marokkos. Zweiter Blick hinter die Kulissen beim Gebet kommt aus 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15 bis 17. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Da gibt es diesen Krieg, Aramäer gegen die Israeliten. Und da steht der Diener mit diesem Mann Gottes und er schaut auf den Gegner und denkt, das ist heftig. So viele Soldaten des Gegners. Und dann lasst uns lesen, was der Mann Gottes, der Prophet, mit ihm bespricht. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Ja, das hat er gesehen. Ein riesiges Heer. Was soll man damit machen? Unmöglich dagegen anzukommen. Jetzt spricht der Mann Gottes, der Prophet, er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Wisst ihr, liebe Geschwister, wir singen das sogar: Herr, öffne du mir die Augen. Das singen wir, das beten wir im Gesang, immer mal wieder sonntags. Herr, öffne du mir die Augen. Das ist genau, was der Elisa betet. Herr, öffne ihm die Augen, damit er wirklich sieht, was dahinter steckt. Lass ihn mal dahinter schauen. Zeig ihm mal, was wirklich da ist, was wirklich zählt. Und so ist es tatsächlich mit dieser Welt hier. Wir sehen vordergründig etwas, aber lass uns dahinter schauen. Lass uns dahinter schauen, was da ist. Da ist mehr, da gibt es uns einen Gott, da werden Gebete erhört. Lass uns dahinter schauen. Eine letzte Stelle, die uns einen Blick hinter diese Gebetskulisse gibt, ist Offenbarung, Kapitel 5. Bei Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8, kriegen wir einen kleinen Einblick in den Himmel und was mit unseren Gebeten passiert im Himmel. Und zwar im Vers 8, Kapitel 5: Und als er das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ja, also unsere Gebete da oben in diesen Schalen gesammelt, angekommen, gehört, betrachtet, wertgeachtet. Und denk mal nicht so sehr an Gebete, die du denkst, die sind nicht erhört worden oder sie sind nicht erhört worden. Es geht darum zu glauben, dass sie dort angekommen und gesammelt werden. Das sind ein paar kleine Einblicke ins Gebetsleben. Was passiert dahinter? Also mein zweiter Punkt, Durchblick durch dahinter schauen. Den Punkt. Und zwar 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 17 und 18. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Es geht um uns und auf das, was wir schauen. Hier sagte, wir schauen gar nicht auf das Sichtbare. Ja, die Welt kann uns blenden. Ja, die Welt kann uns verführen. Und wie? Sie ist sehr äußerlich. Wir können sehr viel im Äußeren leben. Aber wir schauen auf das Unsichtbare. Warum? Das Unsichtbare ist das Ewige. Das Unsichtbare ist das, was zählt. Warum geht Jesus zu dem Thomas hin und sagt: Halt mir mal deine Hand her. Du glaubst immer noch nicht. Du hast nicht geglaubt, dass ich auferstanden bin. Jetzt lege ich mal meine Wunden in deine Hand. Schau mal, bin ich's? Und was sagt Jesus zu ihm? Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Also ihr merkt schon, es geht viel um Glauben und Vertrauen. Durchblick durch das Dahinterschauen. Mein letzter Punkt ist Durchblick durch Abschauen. Der kommt aus Markus, Kapitel 9. Markus, Kapitel 9. Jetzt wird es eher ein bisschen praktisch. Wir lesen ab Vers 14. Durchblick durch Abschauen. Vers 14. Jesus kommt gerade runter mit drei Jüngern. Er war mit denen auf dem Berg und er kommt runter und findet den Rest der Jünger unten. Und ab hier geht dann die Geschichte los. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Was haben die gestritten? Jesus kommt runter, seine Jünger streiten mit Schriftgelehrten, wahrscheinlich ein theologischer Streit. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sie herbei und grüßten ihn und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er aber antwortet ihnen, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ganz kurz, was überkommt ihn da eigentlich? Was ist das, was ihn überkommt? O du ungläubiges Geschlecht, was frustriert ihn oder was überkommt ihn da? Irgendwas ist ihm gerade zu viel. Im Sinne, das kann nicht sein. Das sollte nicht sein. Und sie sprachen zu ihm, Vers 20. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser Geist, du tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus, fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann doch nichts ausfahren als durch Beten. Was stört dich an der Frage? Und zwar an der Frage, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Gibt es etwas, was dich daran stört? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Ja, dieses Wir. Wir konnten ihn nicht austreiben, anstatt zu beten, zu Gott zu gehen, zu beten. Eine Sache lernen wir auf alle Fälle daraus. Manche Sachen bewegen sich nur durch Beten. Später wird noch hinzugefügt, durch Fasten. Manches bewegt sich in dieser Welt nur durch Beten. Und zwar in Verbindung mit deinem Glauben. Das haben wir gesehen, wie er das fordert von ihm. Glaube doch, sagte zu dem Vater. Glaub. Manches bewegt sich tatsächlich nur durch Beten. Das müssen wir uns abschauen von ihm. Dass wenn wir auch den Eindruck haben, es geht nicht mehr weiter, dann sollten wir uns fragen, haben wir dafür schon gebetet? Waren wir dort im Gebet unterwegs? Bewegt sich deshalb nichts? Das war eine Lektion für die Jünger. Und ich glaube, das müssen wir uns von Jesus abschauen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe mich ja in diese Gebetskette eingetragen, die es gibt, und in diese Fastenkette. Und in dieser Gebetskette kann man eine Stunde beten. Und mir ist da ziemlich schnell aufgefallen, als ich mich da eingetragen habe und diese Stunde, eine Stunde Gebet zu füllen sozusagen, ist mir schnell aufgefallen, dass mein Gebetsleben die letzten Monate so schleichend zusammengeschrumpft ist, immer kleiner geworden ist. Ich nenne es mal zu einer Randerscheinung geworden ist. Und durch diese Gebetskette, durch dieses eine Stunde sich zu verpflichten, zu beten, bin ich aufgerüttelt worden, muss ich wirklich sagen. Ich bin aufgewacht. Und zwar auch an ganz bestimmten Punkt. Und zwar an dem Punkt, dass das Gebet, ein Aspekt vom Gebet ist, auch zu kämpfen. Nicht locker zu lassen, durchzudrängen, durchzukämpfen. Und das ist bei mir immer mehr zusammengeschoben. Wo war der Kampfgeist im Gebet mal, dran zu bleiben? So wie es hier vielleicht nötig gewesen wäre für die Jünger, beten, auf die Knie fallen, diesen Geist auszutreiben, dran zu bleiben, nicht aufzuhören, nicht locker zu lassen. Und dieser Aspekt, dass Gebet auch kämpfen bedeutet und dass Gebet auch durchringen bedeutet, nicht locker lassen, den habe ich verloren. Dank dieser Gebetskette, muss ich sagen, bin ich aufgerüttelt worden, dahin wieder zurückzugehen. Und das ist nötig. Das tut Not. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses Wachrütteln stattgefunden hat, diese Umkehr auch wieder zurück auf meine Knie, wie diesen Daniel zu sehen, der da auf den Knien liegt, vor Gott liegt, sich ausschüttet, nicht locker lässt, dann auch wartet, bis es soweit ist. Das sind alles Sachen, die ich vermisst habe in meinem Gebet. Deshalb möchte ich zum Abschluss noch eine Stelle übers Gebet lesen. Und ich komme zum Ende von der Predigt und möchte gern 1. Thessalonicher 5, Vers 17 mit euch lesen. Bekannte Stelle. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Stopp. Moment. Bevor du weiterdenkst, eine kurze Sache. Ich finde, sowas ist ganz leicht zu diskutieren. Wisst ihr, da kann man ganz schön Bibelkreis machen. Was bedeutet das genau? Beten ohne Unterlass. Kann das sein, dass das 24 Stunden bedeutet? Ja, wenn, wie, was? Wie soll das gemeint sein? Und dann können wir hier eine theologische Diskussion starten und dann können wir sogar streiten drüber. Über was heißt beten ohne Unterlass? Solltest du als erste Reaktion den Gedanken gehabt haben, wie ist das wohl gemeint? Soll ich jetzt wirklich 24 Stunden am Tag beten? Es geht ja gar nicht. Tut mir leid, das ist nicht der richtige Ansatz. Wo schaust du denn hin? Wir haben, erster Punkt war, hinschauen zu Jesus. Bete los. Bete so viel geht. Bete ohne Unterlass. Aber sei nicht so theologisch, theoretisch. Das ist ein Gebet. Guck auf Jesus. Lass dich von deinem Geist leiten, von seinem Geist leiten. Und dann bete ohne Unterlass. Lass uns ganz kurz Vers 16 davor lesen. Seid alle Zeit fröhlich, dasselbe. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht. Diesen Geist dämpft nicht. Ich würde sagen, es geht um diesen Geist, den wir nicht dämpfen sollen. Alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Dann Vers 21. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und jetzt kommen wir Richtung Ende. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus. Die Ankunft unseres Herrn Jesus. Ich möchte ganz kurz noch die Zeit nutzen, um zu dir zu sprechen, und zwar zu dir, der du kurz davor stehst, Christ zu werden, oder schon alles weißt, oder heute zum ersten Mal zuhörst, auch zu denjenigen, die eigentlich schon wirklich alles wissen und nicht in das Taufbecken steigen, sich nicht taufen lassen, keine Entscheidung treffen, Ich finde, es ist eine Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Der Hauptmann stand am Kreuz und hat gesagt, das ist Gottes Sohn. So für dich, es gibt diese Krankheit, man will sich nicht verpflichten, man will sich ja nicht festlegen, nicht festlegen auf den einen Namen, nicht festlegen auf eine Frau, nicht festlegen auf einen Termin, nicht festlegen, jünger zu werden, nicht festlegen, nicht verpflichten. Was für eine Krankheit. Nachfolge heißt festlegen. Alle Türen zu, nach vorne gucken und sich verpflichten. Das wünsche ich dir, dass wenn du viel weißt, in der Bibel liest, ich möchte ganz kurz mit ein paar Sätzen die Predigt im Gebet beenden. Gott, ich komme vor dich. Es gibt eine Ankunft, wie wir vor dich treten wollen, ist wichtig. Wir wollen bereit sein. Wir wollen wissen, wie wir ankommen bei dir. Wir wollen wissen, wie wir vor dir stehen. Wir wollen wissen, werden wir angenommen? Siehst du uns als deine Söhne und als deine Töchter? Wir wollen entschieden sein. Wir wollen auch die Demut haben, dass wir nicht Zeit haben, noch zu entscheiden, sondern dass die Zeit auch da ist, zu sagen, jetzt kehren wir um zu dir. Ich danke dir, dass dein Wort ein Same ist, der aufgeht. Lass ihn aufgehen in den Herzen, in unseren Herzen. Und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.